Ein Anruf beim Frauenhaus ist manchmal die letzte Hoffnung. Und dann heißt es für viele Frauen sehr oft in Deutschland leider kein Platz. Mehr als 15.000 Mal pro Jahr war das in Deutschland in der Vergangenheit der Fall. Dominique Christea vom NDR hat eine Frau getroffen, die Schutz sucht, aber erstmal mehrfach abgewiesen wird. Sie klärt mit uns, warum es sein kann, dass Frauen in so einer Notsituation keinen Platz finden und wie sich an der Lage bald was ändern könnte. Hallo Dominique.
Hi Victoria.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Victoria Kobmann. Heute ist Donnerstag, der 22. Mai. Diese Folge startet mit einem Fluchtversuch.
Also da steht diese junge Frau, links und rechts neben sich einen großen Koffer vor einem Hauseingang in einem kleinen Dorf. Und sie wartet da auf jemanden, ist recht nervös. Und sie soll gleich abgeholt werden und in Sicherheit gebracht werden.
Ich muss wirklich sagen, es war ja eine richtige Notsituation.
Diese junge Frau ist Dima. Dima ist 19. Und Dima kommt aus einer schweren Situation. Wir nutzen ja auch nicht ihren echten Namen. Also Dima heißt eigentlich anders. Und ja, Dima soll nun in ein Frauenhaus gebracht werden.
Und auch ihre Stimme haben wir nachgesprochen. Was hat Dima dir erzählt? Wie hat sie ihre Lage wahrgenommen? Aus welcher Situation ist sie geflüchtet?
Dima hat mit ihrem damaligen Partner in einem kleinen Dorf gelebt. Sie ist mit 14 zu ihm gezogen, also war noch sehr, sehr jung. Und irgendwann hat es angefangen, dass dieser Freund sie angefangen hat zu schlagen, zu demütigen.
Das wurde dann immer schlimmer, bis hin zu Missbrauch, Vergewaltigung. Und irgendwann wurde es dann so schlimm, ja, dass das wirklich auch so weit, wie es mir möglich ist, an die Psyche ging.
Sie war da nur noch in einem Überlebensmodus. Irgendwann hat sie hat das nicht mehr so wirklich wahrgenommen, hat sie mir erzählt.
Ja, das war so verschwommen, meine Sicht, dass ich das gar nicht mehr mitbekommen habe. Ich habe einfach in den Tag gelebt.
Dima ist zu diesem Zeitpunkt 19 Jahre alt und jetzt hast du gesagt, die war 5 Jahre lang in dieser Beziehung. Also eigentlich ihre ganze Jugend, ja, hat sie mit diesem Mann verbracht.
Genau, also sie kommt auch aus einem schwierigen Elternhaus, hat da auch schon ungute Erfahrungen gemacht.
Ich komme aus einem sehr zerrütteten Elternhaus, ein sehr kaputtes Elternhaus. Die Mutter war eine Alkoholikerin.
Dieser Mann, auf den sie da getroffen ist, den hat sie eigentlich im ersten Moment als so eine Art Rettung gesehen. Mhm. Also das war ein Anker für sie, der sie aus dieser Situation rausgeholt hat. Und entsprechend schlimm war es natürlich auch für sie, wie sie mir das erzählt hat, dass das sich dann so umgekehrt hat. Dass dieser Mensch sie dann so missbraucht hat und sie da einfach auch aus dieser Beziehung nicht rausgekommen ist, aus diesem Zwang, bei diesem Menschen zu bleiben, bei dem einzigen Menschen, den sie dann eigentlich noch hatte. Und niemanden wirklich greifbar zu haben, auch keine Familie oder irgendjemand anderes, der auch gemerkt hätte, dass da was nicht stimmt.
Weil man konnte ja auch gar nicht raus. Das war auf so einem Dorf, da konntest du überhaupt nicht irgendwie mit einem Bus fahren. Das war gefühlt, alle 4 Stunden fährt da ein Bus, am Wochenende überhaupt nicht. Und dazu ja auch finanziell angewiesen auf die Täterperson. Ich konnte nicht irgendwo hin. Ich konnte nicht sagen, ich hole jetzt ein Toastbrot oder nix. Du bist da wirklich angewiesen drauf.
Wir müssen an dieser Stelle nochmal betonen, das ist das, was Dima dir erzählt hat. Mit ihrem Partner hast du nicht gesprochen, aber feststeht, Dima will da raus. Wie kam es dazu, dass sie trotz dieser ganzen Abhängigkeit, die du beschreibst, irgendwann mit gepackten Koffern vor dem Haus steht?
Irgendwann nach 5 Jahren, was eine wirklich lange Zeit ist, kam dieser Moment, wo Dima gesagt hat, das geht so nicht weiter. Mhm. Und hat dann angefangen, rumzutelefonieren. Sie hat bei Frauenhäusern angerufen in Mecklenburg-Vorpommern, und hat aber eine Absage nach der anderen bekommen, bis sie dann auf dieses eine Frauenhaus gestoßen ist in Neubrandenburg, das gesagt hat, pass auf, wir hätten einen Platz.
Ja, und da steht sie also und wartet darauf, dass jemand kommt, damit sie aus dieser Situation fliehen kann. Und du hast schon gesagt, sie soll in ein Frauenhaus kommen. Das ist jetzt die Stelle, an der wir, glaube ich, nochmal ganz klar definieren müssen, was ist überhaupt ein Frauenhaus?
Also ein Frauenhaus oder ein Frauenschutzhaus ist ein Raum. Meistens gibt es da separate Häuser oder es sind auch Wohnungen, die dezentral irgendwo in ganz normalen Wohnblocks zu finden sind, wo Frauen mit ihren Kindern zusammen Schutz suchen können. Mhm. Diese Orte müssen auch geheim gehalten werden, damit Ex-Partner diese Frauen auch nicht finden können. Und es gibt Vereine, die sich darum kümmern, dass so ein Frauenhaus betrieben wird. Und an diese Frauenhäuser können sich dann auch Betroffene wenden. Die erfahren dann noch nicht die Adresse. Das ist dann erstmal alles sehr geheim. Und erst dann, wenn klar ist, dass eine Frau wirklich Hilfe braucht und dass ein Platz frei ist in einem Frauenhaus, auch das ist nicht unbedingt immer der Fall, erst dann kann sie in ein Frauenhaus gebracht werden.
Okay, und jetzt ist also dieser Moment gekommen, in dem Dima dort steht mit einem Koffer in der Hand. Was ist das für eine Situation? Ist das eine gefährliche Situation? Inwiefern weiß dieser gewalttätige Partner davon?
Also diese ganz konkrete Situation war, so wie Dima mir das geschildert hat, erstmal nicht gefährlich, weil ihr Ex-Partner zu dem Zeitpunkt nicht da war. Und der war wohl auch relativ weit weg, irgendwo in Bayern zu dem Zeitpunkt. Das heißt, er hätte auch nicht einfach mal so um die Ecke schneien können, wenn es denn gestimmt hat. Auch das ist natürlich nicht klar. Auch er hat ihr vielleicht Dinge erzählt, die nicht gestimmt haben. Aber in dieser Situation, dass sie jetzt dort gestanden hat, und natürlich sollte ja auch niemand mitbekommen, dass sie flieht. Also auch die Menschen, und Dörfer sind klein, sollten natürlich nicht wissen, da steht jetzt diese junge Frau, die man vielleicht auch eher selten sieht, mit zwei Koffern in der Hand, weil das natürlich ein Bild ist, das prägt sich ein und das hätte natürlich auch dazu führen können, dass klar ist, dass sie abgeholt wird. Vielleicht hätte sich jemand das Kennzeichen gemerkt. Das sind alles Dinge, die eigentlich so auch gar nicht ablaufen dürfen. Ich habe dazu auch mit der Leiterin eines Frauenhauses gesprochen, die sagte, in normalen Fällen werden Frauen nicht aus den Situationen abgeholt. Das heißt, die müssen eigentlich sich an einem öffentlichen Ort treffen, auf einem Bahnhof, in einem Café, irgendwo, wo auch noch andere Menschen sind und auch außerhalb dieses Umfeldes der Frau, wo sie bisher gelebt hat.
Also das soll schon geheim ablaufen oder zumindest so, dass der jeweilige Partner, von dem die Frauen weg wollen, das nicht merkt.
Genau, einerseits natürlich zum Schutz der Frauen, aber auch zum Schutz der Mitarbeiterinnen, weil die als Dritte auch besonders gefährdet sind. Und in dieser Situation war es aber so, dass sich dafür entschieden wurde, ganz konkret, weil Dima aus diesem Dorf nicht weggekommen ist. Sie konnte nicht einfach in den Bus steigen. Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern ist in einigen Teilen eben auch nicht vorhanden, bis ja schwierig, wenn du da in einem Dorf lebst, in dem vielleicht gar kein Bus anhält. Da mit zwei großen Koffern irgendwo hinzulaufen ins nächste Dorf, 5 bis 10 Kilometer, ist dann für die Frauen oder für Dima in diesem Fall auch nicht zumutbar. Und deswegen wurde sich auch dafür entschieden, dass sie abgeholt wird.
Und jetzt wollen wir natürlich wissen, klappt das? Klappt diese Flucht? Kommt jemand, um sie abzuholen?
Das hat geklappt. Dima wurde abgeholt.
Aber als ich dann abgeholt wurde, das war, als ob dir die ganze Last auf einmal so abgenommen wird. Da habe ich gedacht, du bist jetzt frei.
Und sie hat mir auch erzählt, das war für sie ein unfassbarer Moment. Also zum ersten Mal jemanden vor sich zu haben, von dem sie weiß, die Person, die hilft mir jetzt.
Und als ich da angekommen bin, das war so ein warming welcome, das war richtig toll. Bin ich da in den Raum, da habe ich gemerkt, jetzt kannst du dich ausbreiten, jetzt ist alles besser.
Und sie hat mir das wirklich so eindrücklich auch geschildert. Und als sie mir das erzählt hat, hat sie auch so gelächelt und man hat, also ich habe da wirklich so diese Freude und die Erleichterung auch nochmal nachfühlen können.
Du bist sicher, du musst dich nicht verstecken oder musst irgendwie dir irgendeinen Plan aushacken, was ist, wenn der oder der das will. Das sind Leute vom Fach und die passen darauf auf, dass du auch danach in gute Hände kommst.
Und genau für solche Fälle gibt es ja auch Frauenhäuser. Wenn ich nicht weiß, wo ich sonst hin soll und niemanden habe, an den ich mich wenden kann, dann ist das die richtige Anlaufstelle.
Dima ist da in Sicherheit, aber sie hat mehrere Frauenhäuser abtelefonieren müssen, bis sie einen Platz bekommen hat. Wie viele solcher Plätze gibt es denn in Deutschland?
Da habe ich mit der Frauenhauskoordinierungsstelle gesprochen. Die machen jedes Jahr eine Statistik zu den Frauenhäusern in Deutschland. Und daraus generieren sich dann auch so Hochrechnungen. Und die geben oder veröffentlichen auch jedes Jahr diese Statistiken. Insgesamt gibt es 7.700 Plätze in Deutschland in Frauenhäusern. Man muss aber bedenken, diese Plätze sind für Frauen und ihre Kinder.
Und wie viele Frauen suchen so einen Platz im Frauenhaus, so wie Dima?
Ich habe unter anderem auch mit der bisherigen Familienministerin Lisa Paus gesprochen, die Zahlen in den Raum geworfen hat.
2022 ist tatsächlich 15.000 Mal eine Frau in Deutschland von einem Frauenhaus abgewiesen worden, weil eben nicht ausreichend Plätze zur Verfügung standen. Das macht nochmal deutlich, wie groß das Problem ist.
Also 15.000 Mal haben Frauen 2022 vergeblich versucht, einen Platz zu finden in Deutschland. Wie verbreitet ist häusliche Gewalt?
Wenn wir uns so die letzten 5 Jahre mal anschauen, dann sind die Zahlen für die häusliche Gewalt stark gestiegen, um 20%. Man kann gar nicht so genau sagen, es gibt jetzt diesen einen klassischen Fall oder es gibt diese eine Situation, aus der Frauen kommen. Es kann wirklich alle treffen, also Frauen, egal welchen Alters, egal welcher Sozialschicht. Auch das hat mir die bisherige Familienministerin Lisa Paus auch nochmal gesagt.
Also wir haben die Situation in Deutschland, dass wir ein massives Gewaltproblem haben und das leider eben geschlagen, geprügelt, bedroht wird durch alle Schichten. Und das ist auch völlig egal, ob das jetzt in Mecklenburg-Vorpommern oder in Baden-Württemberg man lebt. Das ist überall leider ein großes Thema.
Also es sind auch Frauen, von denen man es vielleicht nicht erwarten würde, denen man das nicht ansieht, die in einem Frauenhaus leben. Aber man kann schon sagen, es gibt halt dieses verbindende Element. Sie alle leben in einer Beziehung, die von Gewalt geprägt ist.
In Deutschland tötet jeden zweiten Tag ein Mann seine Partnerin oder Ex-Partnerin. Alle 4 Minuten fügt ein Mann seiner Partnerin Gewalt zu. Statistisch ist das so, laut Zahlen vom Bundeskriminalamt. Wieso gibt es so wenig Plätze, wenn so viel mehr Bedarf da ist von Frauen, die ja wirklich teils enorm bedroht werden, die in Gefahr sind wirklich?
Es liegt hier wirklich alleine am Geld. Also es ist wirklich eine Frage, die man mit Geld beantworten könnte. Es liegt daran, dass nicht genug Häuser zur Verfügung stehen.
Und was ist die Alternative für diese Frauen? Die werden also dann weiter bei ihrem Partner bleiben oder in dieser Lebenssituation bleiben, in der sie potenziell misshandelt werden, oder?
Genau, und tatsächlich ist das auch nur die Spitze des Eisbergs. Also die Frauen, die in einem Frauenhaus sind, das ist nur ein ganz kleiner Teil von den Frauen, die beispielsweise auch Beratungsangebote annehmen. Also es gibt Trennungsberatung, nennt sich das. Das sind Beratungsangebote, um Frauen wirklich aus solchen Situationen herauszuhelfen, ohne dass sie auf ein Frauenhaus zurückgreifen müssen. Mhm. Und das ist der weitaus größere Teil an Frauen. Das heißt auch da, wir sehen wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Die Dunkelziffer ist viel, viel höher. Und auch viele Frauen, die eigentlich in einer gewaltvollen Beziehung leben, die kommen entweder ganz, ganz schwer daraus oder auch gar nicht. Das heißt, die nehmen so ein Angebot nie wahr.
Wer ist denn da in der Verantwortung? Wer ist bisher für Frauenhäuser zuständig?
Also derzeit ist es so in Deutschland geregelt, dass die Unterhaltung eines Frauenhauses keine Pflichtaufgabe ist. Das heißt, die Länder sind zwar schon dazu angehalten zu sagen, ja, wir unterhalten ein Frauenhaus, wir haben hier eine Möglichkeit, dass Frauen diesen Schutzraum aufsuchen können. Es ist aber eine freiwillige Aufgabe. Und wenn kein Geld da ist, dann kann man es vielleicht auch nicht unterhalten. Also es ist eigentlich eine freiwillige Aufgabe, derer aber die Länder nachkommen. Alle auch ein bisschen unterschiedlich. Also auch da gibt es sehr, sehr starke Differenzen, wie das in den einzelnen Bundesländern gehandhabt wird. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise sind eben die Landkreise dafür zuständig, auch das zu finanzieren. Aber auch da herrscht halt überall Ebbe in den Kassen. Also die haben einfach kein Geld dafür.
Wie ist das in dem Frauenhaus, in dem Dima dann untergekommen ist? Wie ist da die Lage, die Versorgung?
Also die Leiterin vom Frauenhaus Neubrandenburg, Josephine Gombert, hat gesagt,
Probleme bei eigentlich allen Frauenhäusern ist einfach die Finanzierung. Ein Frauenhaus muss eigentlich, wenn man es genau nimmt, immer voll sein, um sich zu halten. Die Frauen, die zu uns kommen, müssen die Unterbringung im Prinzip auch selber bezahlen. Geld ist ein Thema.
Die sind jetzt aktuell gerade auf der Suche nach einem neuen Objekt, weil das alte ausgedient hat und auch zu klein ist und nicht barrierefrei.
Die Räumlichkeiten sind eigentlich zu klein für die 12 Plätze, die wir vorhalten. Sie sind auch mittlerweile sehr verwohnt, beziehungsweise die Räume waren schon bei Bezug nicht im super Zustand.
Das heißt, Frauen kommen dahin und die sind eigentlich in einer Wohnung, die schon vor 30 Jahren eigentlich nicht mehr modern und hübsch eingerichtet war und die natürlich heute völlig verwohnt ist. Und die haben jetzt ein Angebot bekommen von einem Vermieter, wo sie 65.000 Euro pro Jahr Miete bezahlen müssten. Das sind 50.000 Euro mehr, als sie derzeit zahlen. Das ist natürlich ein erheblicher Sprung. Und auch da sind jetzt bislang nur die Mietkosten drinne und ein Teil der Betriebskosten. Das heißt, natürlich muss auch Strom bezahlt werden, Wasser bezahlt werden, Internet. Auch den Frauen, die im Frauenhaus sind, möchte man natürlich die Möglichkeit geben, sich im Internet umzuschauen. Mhm. Auch die sollen nicht jetzt einen eigenen Vertrag mit einem WLAN-Anbieter abschließen, sondern jede Wohnung hat dann eben ein eigenes Internet, einen eigenen Internetanschluss.
Können sie ja vielleicht auch gar nicht, ne? So wie Dima, die ist ja mittellos.
Genau, genau. Und auch da summieren sich natürlich die Kosten und die Mitarbeiterinnen wollen auch bezahlt werden. Es gibt auch Angebote von Frauenhäusern, dass die Frauen erstmal für einige Tage auch Lebensmittel bekommen. Vielleicht muss auch neue Kleidung besorgt werden, weil die Frauen ohne alles ins Frauenhaus gekommen sind, also nichts dabei haben. Auch da fehlen die Gelder und es gibt auch nur 3 Mitarbeiterinnen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das ist so ein Haus, eine Wohnung, das eigentlich 24 Stunden am Tag geöffnet sein soll, ist das mit 3 Personen ziemlich schwer zu bewerkstelligen. Das heißt, auch da gibt es Probleme.
Wir halten auch die Lage für sehr ungünstig. Wir halten das dort an dem Standort für einen Großteil der Frauen, die wir aufnehmen, eigentlich nicht sicher genug. Es ist auch, ja, nicht verborgen genug in meinen Augen.
Nicht alle Vermieter wollen auch ein Frauenhaus bei sich in ihren Häusern haben. Auch das ist ein Problem, dass Frauenhäuser teilweise gar keine Immobilien finden, wo sie ihre Frauen unterbringen können. Es ist ein Ort, der verborgen bleiben muss, ein Schutzraum. Vielleicht gibt es da Angst. Was passiert, wenn da mal etwas geschieht, wenn da mal ein Ex-Partner hinkommt, verwüstet der vielleicht die Wohnung oder auch, dass da natürlich Frauen ganz unterschiedlicher Nationalitäten zusammenkommen, Frauen unterschiedlichen Alters.
Was gäbe es für Lösungsansätze?
Jetzt im Februar wurde ja das Gewalthilfegesetz verabschiedet und ist in Kraft getreten. Und das soll quasi in Zukunft dazu führen, dass mehr Plätze für Frauenhäuser geschaffen werden.
Dieses neue Gesetz macht tatsächlich einen ganz, ganz fundamentalen Unterschied.
Das ist wieder Lisa Paus, die bisherige Bundesfamilienministerin.
Alle Bundesländer müssen jetzt eine Bedarfsplanung machen. Und das ist jetzt eben nicht einfach eine freiwillige Leistung, sondern Bund und Länder haben sich jetzt gemeinsam verpflichtet, die Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen auszubauen. Und mit diesem Gesetz ist auch klar, dass für alle Frauen gilt, sie haben nicht nur ein Recht auf Schutz, sondern sie haben ein Recht auf kostenlosen Schutz. Auch das ist derzeit in den Bundesländern sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Und dann, ja, dauert es noch ein bisschen, bis der volle Rechtsanspruch dann gilt. Das ist dann erst ab 2032.
Und jetzt mit dem Gewalthilfegesetz sieht sich eben auch der Bund in der Pflicht und gibt da ja auch nochmal 2,5 Milliarden Euro, um Frauenhäuser und Frauenhausplätze zu sichern und auch neu, also quasi neue Plätze zu schaffen. Lösungen können natürlich auch sein, Beratungsangebote weiter auszubauen, denn die sind so gefragt wie nie. Also gerade während der Pandemie haben Frauen sich auch viel mehr beispielsweise telefonisch Beratungsangebote gesucht, um da irgendwie Hilfe zu bekommen. Also auch diese Angebote könnten weiter ausgebaut werden. Und da habe ich auch mit der Leiterin von dem Frauenhaus in Neubrandenburg gesprochen, die mir gesagt hat, eigentlich müsste viel mehr Geld in die Prävention gesteckt werden. Das heißt, wenn klar ist, das ist eine gewaltvolle Beziehung, der schlägt seine Partnerin, was auch immer, dann müsste ein Programm absolviert werden. Es gibt solche Täterprogramme, nennen sich die, wo Männer mit Aggressionsproblemen oder wirklich dieser Tendenz zu Gewalt dran teilnehmen müssen. Also auch Maßnahmen, die Männer, die zu Tätern werden könnten, daran hindern sollen. Aber das bedeutet natürlich, dass ich selber an mir arbeiten möchte. Das sind zumindest erstmal Lösungsansätze, die aber alle Geld kosten. Und solche Präventionsmaßnahmen, die gibt es auch nicht in allen Bundesländern.
Also, wir haben gehört, es gibt Lösungsideen, aber vieles dauert auch erstmal, bis es umgesetzt wird. Was ist denn mit Frauen, die, so wie Dima, jetzt dringend Hilfe brauchen? Gibt es da kurzfristige Möglichkeiten?
Es gibt, wie in Mecklenburg-Vorpommern, Länder, die sagen, das ist eine Aufgabe des Landkreises. Aber es gibt kein Portemonnaie, wo Frauenhaus draufsteht und wo jetzt dann die Miete von bezahlt werden kann. Oder auch die Mitarbeiterinnen natürlich und die Beratungsräume und die Angebote. Die Weiterbildungen, all das steht halt auch jedes Jahr immer wieder auf der Kippe. Also es gibt aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, also da, wo Dima jetzt aktuell in einem Frauenhaus lebt, die Idee, dass die Gemeinden so eine Art Umlagecent zahlen. Also dass die Gemeinden, die ein Frauenhaus betreiben, sagen, okay, alle unsere Frauen, die hier leben, die haben ein Anrecht darauf, in einer schwierigen Situation in ein Frauenhaus zu kommen, dort untergebracht zu werden, dass ihnen dort geholfen wird. Das heißt, jede Gemeinde wird anteilig quasi mit daran beteiligt, für das Frauenhaus Geld rauszurücken, wenn man es jetzt mal so salopp sagt. Das heißt, eine Gemeinde, die vielleicht nur 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner hat, die muss natürlich viel weniger zahlen als eine Gemeinde mit 20.000, 40.000 oder 60.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Es gibt also eine Berechnung, wie viel pro Kopf gezahlt werden müsste. Das wären 25 Cent in der Mecklenburgischen Seenplatte.
Es wirkt jetzt nicht so viel, als könnte man damit Miete zum Beispiel für ein neues Haus decken.
Das stimmt, aber natürlich, wenn man jetzt sieht, dass jede Gemeinde so viel bezahlt, also letzten Endes soll quasi aus diesen Kosten, sollen die Gesamtkosten des Frauenhauses gedeckt werden können. Das heißt, jede Gemeinde, die zur Mecklenburgischen Seenplatte gehört, zahlt ihren Anteil und das könnte natürlich auch auf andere Gemeinden, Landkreise übertragen werden. Das heißt, man hat eine Summe, beispielsweise 65.000 Euro, die man jetzt an Miete zahlen muss und teilt die durch die Anzahl derer, die dort in diesem Landkreis leben oder wo auch immer in der Stadt und kann dann schauen, wie viel Geld bräuchte man pro Person, wie viel müsste quasi jede Gemeinde dazu zahlen. Also das könnte funktionieren, das würde die Gemeinden mit in diese Berechnung, also einfach in diese Verantwortung mehr mit reinnehmen. Das heißt, nicht nur die Landkreise oder die Länder sind dafür alleine verantwortlich, sondern auch die Gemeinden, wo die Frauen derzeit leben.
Allerdings, diese Pro-Kopf-Pauschale, die ist ja noch gar nicht beschlossen. Und bis das Gewalthilfegesetz 2032 greift, da ist es ja noch eine ganze Weile hin. Bis dahin sind noch wahnsinnig viele Frauen von diesen Problemen betroffen, dass es eben so wenig Plätze gibt. Wie schätzt du das ein, Dominik, nach deiner Recherche? Wann wird sich da etwas ändern oder wird sich in nächster Zeit überhaupt merklich etwas daran ändern?
Ich muss schon sagen, auf den ersten Blick, wenn man das jetzt liest, Gewalthilfegesetz, in 7 Jahren sollen quasi Frauen darauf ein Anrecht haben auf einen Frauenhausplatz. 7 Jahre klingt nach einer langen Zeit. Ich finde es aber auch ziemlich sportlich, weil diese ganzen Strukturen aufzubauen, bedarf ja nicht nur enorm viel Geld, sondern auch Menschen. Und Mitarbeiterin in einem Frauenhaus zu werden, das ist, glaube ich, nach all dem, was ich bislang gehört habe und mit all den Menschen, mit denen ich gesprochen habe, nicht unbedingt ein Traumjob, weil der Job unheimlich gefährlich auch sein kann, weil ich natürlich auch als Dritte immer gefährdet bin, dem Täter zu begegnen und vielleicht eben auch mit reingezogen zu werden, wenn ein Ex-Partner seine Ex-Partnerin sucht, die in einem Frauenhaus lebt. Und auch das braucht sozusagen eine bessere Bezahlung. Also dieser Job braucht eine bessere Bezahlung. Also es mangelt aktuell eben nicht nur an Geld, sondern eben auch an Leuten, die in diesen Bereichen arbeiten würden. Also auch heute schon suchen viele Frauenhäuser Mitarbeitende und die finden sie einfach nicht.
Also es gibt noch viel zu tun in Sachen Frauenhäuser in Deutschland. Dima, die hat es geschafft. Die hat einen Platz im Frauenhaus bekommen und ist aus dieser schwierigen Lebenssituation, in der sie war, rausgekommen. Wie geht's Dima eigentlich heute?
Dima geht's aktuell wirklich gut.
Zum Vergleich zu dem Leben jetzt und davor einfach schwarz-weiß. Kann man gar nicht vergleichen. Schrecklich.
Sie hat mir erzählt, wir hatten jetzt auch nach den Gesprächen noch Kontakt zueinander, dass sie tatsächlich jetzt ganz kurz davor steht, ihre erste eigene Wohnung zu bekommen, dass sie aus dem Frauenhaus ausziehen darf und dass sie jetzt ihr Leben quasi neu starten kann. Und das ist für sie ein unheimlich krasser Schritt. Sie lebt ja seit November 2024 dort. Das heißt, es ist schon eine ganze Weile. Bei ihr hat es natürlich auch damit zu tun, dass sie aktuell keinen Job hat. Und dann eine Wohnung zu finden, ist gar nicht so einfach. Aber sie hat Träume, was ihre Zukunft angeht. Und ja, also sie möchte im Social-Media-Bereich arbeiten. Sie sieht sich da in der digitalen Welt. Sie ist eine Person auch, die von ihrer Geschichte erzählen möchte, Menschen da sensibilisieren will und ja, ihre Zukunft jetzt auch vor sich hat als eigenständige Person.
Das heißt auch, sie ist sicher vor ihrem Ex-Partner gewesen. Der hat sie nicht mehr aufgefunden, hat sie nicht mehr kontaktieren können. Vor diesem Mann ist sie jetzt wirklich in Sicherheit.
Genau, also die sind auch einige hundert Kilometer voneinander entfernt. Also der Platz in dem Frauenhaus ist weit, weit weg von dem Ort, an dem sie damals gelebt hat. Und sie hatte keinen Kontakt mehr mit ihrem Ex-Partner. Auch er hat nicht weiterhin versucht, Kontakt zu ihr aufzunehmen. Und sie hat tatsächlich auch den Mut gefunden und ihn angezeigt. Und auch das ist nicht immer selbstverständlich.
Das heißt, ist dieser Mann in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen worden?
Also derzeit läuft das noch alles. Aber sie ist diesen Schritt gegangen, einen wichtigen Schritt. Und alles Weitere wird sich dann zeigen, wie es dann weiterläuft von juristischer Seite.
Also, Dima hat es geschafft. Sie hat schnell einen Platz in einem Frauenhaus bekommen. Aber vielen Frauen, die Schutz suchen, geht das anders. Dominique, wie schaust du jetzt auf diese Problematik? Was hast du mitgenommen aus dieser Recherche?
Ich habe für mich wirklich mitgenommen den Satz, den ich wahrscheinlich nie mehr vergessen werde. Es geht uns alle etwas an und es kann jede von uns treffen. Und es ist nicht selbstverständlich, dass wir in einer gesunden Partnerschaft leben. Also so traurig es klingt. Aber ich denke, das sich immer wieder vor Augen zu führen, durch die Stadt zu gehen und den Frauen, die mir begegnen, mal in die Augen zu gucken. Und das habe ich nach der Recherche sehr intensiv gemacht und mir immer wieder die Frage gestellt, ist das eine Frau, die vielleicht Gewalt in ihrer Beziehung erlebt? Ist das eine Frau, die im Frauenhaus wohnt oder vielleicht kurz davor ist, sich Hilfe zu suchen? Das sind so Gedanken, die mir wirklich seit der Recherche ja so schon stetig im Kopf umherschwirren.
Dominique, vielen Dank dir.
Vielen Dank euch, vielen Dank dir, Victoria.
Dominique Christea hat sich die Lage der Frauenhäuser genauer angeschaut. Wie die Lage in Mecklenburg-Vorpommern genau ist, das hört ihr in der Podcast-Folge von MV im Fokus. Den Link dahin findet ihr in den Shownotes. Autorin dieser Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet hat Sebastian Schwarzenberg. Produktion Regina Stärke, Ruth Maria Ostermann, Adele Messmer und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns dann morgen wieder. Tschüss. Und noch ein Podcast-Tipp. Die Geschichte von Stefanie hört sich erstmal an wie die perfekte Liebesgeschichte. Mit 14 verliebte sich Hals über Kopf in Stefan, ihre große Liebe. Sie heiraten, kriegen 4 Kinder, wohnen im eigenen Haus mit Garten. Ein Leben, wie es sich viele wünschen. Aber im Februar 2023 ändert sich alles. Da bringt Stefan seine Frau Stefanie um. Das, was von außen so perfekt ausgesehen hat, war hinter der Fassade schon lange nicht mehr in Ordnung. Stefanie ist eine von 155 Frauen in Deutschland, die 2023 von ihren Männern getötet wurden. Ihre Geschichte hört ihr im Podcast Im Fall Stefanie, eine von 155. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.